Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Gott ist unter uns, unserem Format, in dem wir uns mit religiösen Texten beschäftigen. Diesmal die Legende des heiligen St. Georg. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf so einen Text gekommen?
Es ist eigentlich recht einfach. Wir hatten ja letzte Woche schon eine Vorbereitung auf unsere Stadtführung und diese Woche
Mentes wieder machen wollen.
nochmal eine Vorbereitung auf die Stadtführung. Nämlich Bamberg hat ein Wappen und auf diesem Wappen ist der heilige St. Georg abgebildet. Und auch der Dom ist auch dem heiligen St. Georg gewidmet oder geweiht. Und da haben wir uns einfach gefragt, was ist eigentlich hinter dem ganzen St. Georgs, was steckt dahinter? Und deswegen haben wir uns hier die Legende Aurea hergenommen und lesen die dann jetzt mal durch. Auch.
Ja, und der heilige Georg ist ja nicht nur Schutzpatron für jetzt hier Bamberg, sondern auch für viele weitere Länder, Städte, Ritterorden. Ist unter anderem einer der 14 Nothelfer oder einer der 14 Heiligen, die fast alle Märtyrer waren und dann als Hilfe für Christen in Not da sind, dass man die anbeten kann um Hilfe. Und nach denen ist dann auch das Kloster 14 Heiligen in Bad Staffelstein in der Nähe von Bamberg benannt, weil wir jetzt gerade Bamberg hatten, um das nochmal zu erwähnen. Es gibt allerdings auch noch eine andere recht bekannte Georgskirche in Deutschland. Philipp, weißt du zufällig, wo die ist?
Ist sie vielleicht auf der Reichenau?
Ja, genau. Also, das ist eine Insel im Bodensee. Und
Und zu der kommen wir dann auch noch später einfach mal.
dann war das sozusagen schon mal ein erster Vorgeschmack, den kommen wir dann später im Text noch dazu. Mein Vorgeschmack auf den Text ist diesmal jetzt eigentlich keine Worte, wie ich es normal habe, sondern ein Fakt, der mir jetzt hier als recht passend erschienen ist. Und zwar hat die katholische Kirche wegen dem möglichen legendären Charakters des heiligen St. Georg 1979 den Heiligen aus ihrem römischen Generalkalender, also das ist so ein Kalender, wo die ganzen Feiertage der Heiligen aufgelistet sind, gestrichen und dann aber 1975 wieder hinzugefügt. Also, wenn man das jetzt so sieht, dann ist es schon ein relativ umstrittener Charakter. Und dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen dann. Er ist auch schon sehr alt, St. Georg. Also, diese Legende spielt zu Beginn der Christenverfolgung unter
Diokletian.
Diokletian. Dankeschön. Es gibt verschiedene Versionen, Varianten, da wurde mit der Zeit vieles hinzugedichtet. Und wir beziehen uns jetzt eben auf die Version oder eine Übersetzung der Legende Aurea. Die kennen wir schon aus der Nikolaus-Folge, die wurde im 13. Jahrhundert von Jakobus de Voratin, wie auch immer, sorry, der Italiener, verfasst und handelt sich um eine Sammlung von verschiedenen heiligen Legenden.
Und einer davon ist Ge der heilige Georg, die Legende vom heiligen St. Georg. Und du hattest ja schon die Christenverfolgung unter Diokletian angesprochen. Der kommt ja dann auch im Text. Und um das zeitlich einzuordnen, diese Christenverfolgung war von 284 bis 305 nach Christus, sorry. Genau.
Urkirche sozusagen, fast noch.
Ja, also der kurz darauf wurde dann auch das Christentum Staatsreligion unter Konstantin, aber das musste erstmal mit ganz viel Blut bezahlt werden, bis das passiert ist. Und ein Blut, das vergossen wurde, war eben vom heiligen St. Georg.
Eventuell.
Eventuell, ja, weil es eine Legende ist. Schauen wir mal.
Dann sage
Genau.
ich guten Appetit und gehen wir zum Hauptgericht rüber.
So, jetzt springen wir einfach gleich mal hinein. Und woher kommt eigentlich der Name Georg? Und wie
Ja,
das ja auch bei
das ist
dem
sehr spannend. Das
Nikolaus.
wird erstmal zuerst im Text geklärt, ne? Also,
Ja.
weil es gerade so Meta klang, so als ob wir das jetzt sagen, aber das steht dann da wirklich in der Legende Aurea im Text drin.
Ja. Und wie auch bei der Nikolaus-Legende gibt es erstmal mehrere Erklärungen dafür. Und die erste ist, also Georg oder Namen generell, Wörter generell sind ja meistens aus verschiedenen anderen Wörtern zusammengesetzt. Und Georg soll von Geos, Erde und Orge bauen kommen. Und deshalb praktisch einer, der die Erde baut. Und das ist dann sein Fleisch praktisch. Und hier wird dann auch gleich was über seinen Charakter erzählt, nämlich es gibt eben so drei Arten von Erde, Berge, Hügel und ein ebenes Feld. Und er mag eben so das ebene Feld nicht. Und deswegen ist er in den hohen Bergen. Und weil eben diese verschiedenen Erden auch charakterisiert wurden, was dort wächst, mag er es im Grünen zu sein. Und da wird dann auch gesagt, dass der Georg nicht sehr, also dass er sehr mäßig ist und sich nicht der fleischlichen Lust, steht, glaube ich, auch, kommt dann auch noch, hingibt. Und deswegen ist er in den reinen Bergen. Er kommt ja dann auch aus.
Und das Ganze, was du gerade gemeint hast, über die Erde, das hat er sich jetzt nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern der zitiert den Augustinus aus seinem Buch der Dreifaltigkeit. Und daher kommt diese Sache mit dem Erde, Feld, Wein, wo
Genau.
dann die Eigenschaften von Georg dann dazu gedichtet werden, sozusagen.
Aber das ist nicht die einzige Erklärung, woher der Name kommt. Es kann auch von Gerar, was heilig bedeutet, und Gion, Kamm, was Kampf bedeutet, kommen. Und das bedeutet dann der heilige Streiter, weil er, und jetzt kommt ein kleiner Vorgriff, wie sagt man, Foreshadowing vielleicht, weil er mit einem
Vorgeschmack,
Drachen
sagen
kämpft
wir.
oder mit einem Henker kämpft. Und wer der Henker ist, das werden wir später erfahren.
Und das war auch wieder nicht die einzige Übersetzungsmöglichkeit. Es gibt noch die Möglichkeit, dass es heiliger Sand bedeuten könnte, wo dann wieder einige Eigenschaften hineininterpretiert wurden, die zu heiliger Sand passen könnten. Es könnte aber auch heißen, Pilger, der kostbaren Rat gibt, plus die Eigenschaften, die damit einherkommen. Und damit ist diese Namenserklärung erstmal beendet. Und es kommt noch die Bemerkung, dass von einem Konzil das Buch vom Heiligen Georg als apokryptisches Buch festgelegt wurde, weil es keinen sicheren Beleg für dessen Echtheit gibt und die als, ja, es ist zum Teil widersprüchliche Informationen über seinen Todesort oder Todesart gibt.
Ja, und apokryptisch, um diesen Begriff ein bisschen einzuordnen, das bedeutet eben, es gibt ja die Bibel, das ist ja auch und bei verschiedenen, aus verschiedenen Büchern zusammengesetzt, aber diese Bücher sind eben nicht in diesem biblischen Kanon inbegriffen. Also praktisch ein Buch, eine Geschichte, die nicht in diesem Verbund zusammen ist.
Ja, und damit kommen wir dann im nächsten Absatz zur eigentlichen Geschichte von St. Georg, die da erzählt wird. Und zwar kommt Georg in die Stadt Selema nach Libya. Entspricht das dem heutigen Libyen oder wie ist
Also
der Region?
es soll alles im kleinasiatischen Raum stattgefunden haben und wir kommen später.
Perserreich wird später noch angesprochen.
Wie bitte?
Ein Perserkönig wird später noch angesprochen.
Genau, also er kommt ja auch aus, so wie es will ich mir jetzt versprechen, nämlich er kommt aus Kapodokien oder so. Und das ist eben
Also,
im.
kapodukischem Geschlecht.
Genau. Und das ist in der Mitte von der Türkei, im heutigen. Und das wird dann auch noch später wichtig, weil der Henker soll von woanders kommen. Und das ist auch ganz interessant.
Okay.
Aber ich konnte jetzt auch nicht herausfinden, wo jetzt das ist. Aber Libyen kann schon das heutige Libyen sein oder woanders. Aber auf jeden Fall irgendwo im kleinasiatischen Raum, auf jeden Fall.
Jeden Fall kommt er Ziel nach Selena und dort ist eine Stadt, die ist an einem See und in diesem See wohnt ein Drache, der mit seinem giftigen Atem die Bewohner der Stadt bedroht und um diesen Drachen zufriedenzustellen, opfern sie ihm täglich zwei Schafe. Und als irgendwann die Schafe alle waren, haben sie dann beschlossen, einen Schaf und einen Mensch, der nach einem Losverfahren ausgewählt wird, zu opfern. Und eines Tages fällt dieses Los dann leider auf die Tochter des Königs. Und der will die aber nicht hergeben, bietet lieber sein ganzes Gold. Die Bürger finden es aber ungerecht. Und dann bietet er 8 Tage zu trauern. Und letztendlich muss er sie dann aber doch gehen lassen. Und die Tochter geht gerade hinaus zum See, um sich dort zu opfern. Und da kommt St. Georg angeritten. Der fragt sie, was los ist. Sie schildert ihm ihre Lage. Und er will ihr im Namen Christi helfen und nicht fliehen, wie wahrscheinlich die meisten Menschen das vor dem Drachen gemacht haben. Und als der Drache dann kommt, bekreuzigt er sich und bezwingt diesen Drachen auf heldenhafte Weise, sodass die Königstochter ihn dann alleine in die Stadt führen kann, wo Georg dann meint, dass Gott ihn gesendet hat und alle sollen sich taufen lassen. Und als das dann begonnen hat, also die Leute begonnen haben, sich zu taufen, hat er dann den Drachen schließlich getötet, was mich sehr an die Tötung des Lindwurms in der Nibelungensage erinnert hat, so nebenbei bemerkt. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass sich 20.000 Menschen taufen haben lassen, eine Kirche gebaut wurde, wo eine krankheitsheilende Quelle entsprungen ist und der König ihm seine Schätze angeboten hat, er sie allerdings an die Armen dann verteilt hat.
Ja. Also
Mit
sehr
der
gut
ersten Geschichte,
zusammengefasst.
was denkst du über die?
Also ich auf ein Detail möchte ich dann noch eingehen. Also Georg bezwingt den Drachen und bringt ihn in die Stadt. Und als er das getan hat, sagt er, entweder lasst ihr euch alle taufen oder ich lasse ihn wieder frei. Das ist ein bisschen so eine Erpressung vielleicht. Und etwas, worauf ich mich auch nochmal unterstreichen möchte, er hat sich bekreuzigt, bevor er den Drachen angegriffen hat. Und das wird auch nochmal wichtig oder ja. Das ist ein wichtiges Element dieser Geschichte, von der heiligen Geschichte. Aber ansonsten, ich glaube, weiß nicht, ob du das gesagt hast. Also es sind 20.000 Menschen, die sich da taufen lassen an dem Tag
Noch
an,
eine
also
kurze
wahrscheinlich
Anmerkung zu
oder so.
dem, wo du vorher gemeint hast. Du hast dir gemeint, dass er sie so erpresst hat. In dem Absatz danach, das ist ein ganz kleines, einsätziges Ding, steht dann noch, dass es eine andere Version gibt, in der er den Drachen alsbald, also gleich getötet hat, ohne die Leute zu erpressen.
Aber
Soll es wieder gut machen.
dass er trotzdem drin schreibt, zeigt trotzdem ein bisschen was, nicht vielleicht über den Charakter von St. Georg, aber auf jeden Fall von dem Charakter vom Christentum, wo man sagt, ja, wir helfen euch, aber ihr müsst euch schon taufen lassen, sonst bringt es alles nichts.
Aber ich habe dich unterbrochen vorhin, du wolltest eigentlich was anderes sagen.
Ja, jetzt weiß ich es nicht mehr.
Perfekt.
Ja, nee, aber ich meine, vielleicht noch auf die, der Kün der St. Georg gibt ja dem König noch 4 Ratschläge und die möchte ich vielleicht noch ergänzen. Der sagt, dass er der König soll die Kirche beschützen, die da aufgebaut wurde, wo das heilige Wasser da rausfließt. Er soll die Priester ehren, die wahrscheinlich in der Kirche da arbeiten. Dann er soll fleißig in die Messe gehen, also ein frommer König sein und er soll dann die Armen denken. Und ich schätze mal, das ist jetzt nicht nur ein Ratschlag an diesen König, sondern soll auch ein Ratschlag an jeden König oder vielleicht sogar jeden Menschen sein, der das liest, oder? Was denkst du dazu?
Auf jeden Fall. Also ist ja letztendlich dann irgendwie auch wieder eine Lehrgeschichte, wenn man so will. Ich
Ja.
muss auch noch einen anderen Gedanken einbringen, der mich bei dem Lesen in dieser Geschichte gekommen ist. Und zwar erinnert mich dieser Drache, der da beschrieben wird, irgendwie an so Naturgötter. Also so Drachen haben ja immer so irgendwie was Mystisches an sich, so was Legendenhaftes. Ich habe vorhin schon aus der Edda das Nibelungenlied oder aus generell die Nibelungensage angesprochen. Und diese ganze Geschichte, also da kommt in eine heidnische Stadt oder in ein heidnisches Land, kommt so ein christlicher Missionar sozusagen, der dann hier die Naturgötter, die Wotanseiche oder was auch immer, fällt oder eben den Drachen hier besiegt und dann alle missioniert, dass sie dann alle christlich werden. Das hat mich schon sehr an dieses Bild eines Missionars erinnert, das einen dann vielleicht
Ja.
ja, zum Christentum bekehren könnte.
Genau. Und ein was, ich glaube, das ist jetzt auch ein, jetzt nachdem wir die erste Geschichte hier durch sind, möchte ich nochmal darauf hinweisen, im Bamberger Dom gibt es einen Georgenaltar, wo insgesamt 10 Geschichten abgebildet oder Szenen aus dem Leben von Georg abgebildet sind. Und wenn man jetzt hier gut aufpasst, kann man die vielleicht auch dort auf diesem Altar entdecken. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist die Taufe von jemandem auf jeden Fall auf diesem Altar abgebildet. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es dieser König ist. Aber ich würde sagen, ansonsten würden wir weitergehen zur nächsten Geschichte, oder?
Richtig. Willst du, soll ich?
Ich glaube, das hast du gerade eben schon sehr gut gemacht, deswegen will ich dir, wenn es dir nichts ausmacht, das Feld überlassen.
Okay, wir befinden uns in der Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletianus und Maximus, Ma Maximianus, was für ein Name.
Ja, und dazu vielleicht kurz, also Diokletian war der Kaiser im Osten und deswegen wird er, glaube ich, ein bisschen auch im Vordergrund gerückt in der Geschichte oder kenne ich ihn
Ja,
nur?
schon ein bisschen also der Maximianus kommt ja gar nicht vor, gefühlt.
Ja. Weil er ist Kaiser im Westen und wenn es im kleinasiatischen Raum spielt, dann, das ist ja der Osten des Römischen Reichs, ist es schon klar, dass Diokletian hier der wichtigere von beiden ist, sage ich mal. Genau, aber weiter.
Ja, und es wird beschrieben, dass es in dieser Zeit 17.000 Märtyrer gab. Also hier wird geschrieben, Leute, die die Märtyrerkrone gewannen. Das ist natürlich auch schon eine gewisse Wertehaltung mit verbunden. Dass es allerdings auch einige Abfällige gab, die ihren Glauben dann verleugnet haben. Und als der Heilige St. Georg das hört, war so entrüstet, dass er sein ganzes Hab und Gut an die Armen gespendet hat. Und er hat sich ein Christengewand angezogen, ist auf den Marktplatz geritten und hat gemeint, die Heidengötter sind alle böse Geister und ja, nur der Gott des Himmels, also sein christlicher Gott ist gut. Worauf sich dann natürlich die ganzen Leute, unter anderem auch der König, sehr beleidigt gefühlt haben und ihn zur Rede gestellt haben, gefragt, wer ist und so. Und er hat dann gemeint, ja, er ist St. Georg. Und mit Christi Hilfe hat er unter anderem Palästina erobert. Was sagst du zu dieser Aussage? Habe ich erstmal gedacht, was soll das jetzt hier?
Ja, also das konnte ich auch irgendwie ganz schlecht einordnen, weil wir befinden uns jetzt hier so im so 300 nach oder 200 nach Christus. Und da wurde jetzt Palästina nicht mit Christis Hilfe erobert, wirklich. Ich glaube, vielleicht, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zeit in solchen Texten ein bisschen, ja, verdreht ist. Wir kommen ja später noch dazu. Wo wirklich Palästina mit Christis Hilfe erobert wurde. Aber
Also es gibt später noch eine Referenz zu den Kreuzzügen, muss man so zu
genau.
erwähnen.
Ja. Und da habe ich, das habe ich aber nicht wirklich verstanden. Also.
Vielleicht ist es auch schon so eine nachträgliche Ergänzung, also dass
Ja.
sie das aufgeschrieben hat, um dieses spätere Ereignis zu
Ja.
legitimieren, vielleicht irgendwie.
Das kann ich mir, genau. Das meinte ich ein bisschen mit dem
Okay.
Zeit verwurschtelt ein bisschen, weil ja, die haben es ja halt nicht so genau genommen manchmal.
Ist kein historischer Text.
Ist kein
Kein
historischer Text.
konserviertes. Okay, weiter in der Geschichte. St. Georg wird dann festgenommen und wird dann gefoltert, übel zugerichtet. In der Nacht erscheint ihm dann allerdings der Herr, der ihn stärkt mit seinem Licht. Und er ist dann am nächsten Tag wieder ziemlich
Also
gesund
ist nicht
drauf und
gestorben. Aber
ist nicht gestorben, steht zu seinem Glauben immer noch.
ja, aber da möchte ich kurz einhaken, nämlich die Weisen, wie er gemartert wird, das ist ja auch wichtig, weil, ich weiß, also es
Zum
wird jetzt
Zauberer
nicht
komme
in.
ich jetzt noch.
Hä?
Zu dem Zauberer komme ich jetzt gleich noch.
Nee, aber davor noch,
Davor noch.
nämlich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du den Heiligen St. Sebastian, der wird ja immer dargestellt mit an einem Baum gefesselt und dann wird er mit Pfeil abgeschossen.
Ja. Gibt
Oder,
es
ja.
einen Altar bei uns in meiner Heimatkirche zu dem?
Genau. Und weil ich ja schon den Georgenaltar in Bamberg angesprochen habe, ein Bild davon ist, und das ist jetzt ein bisschen sehr brutal, aber werde ich jetzt einfach mal beschreiben, wie das ausschaut. Es ist so, dass jemand in einem Fass drin liegt, also es ist oben und unten ist weggeschlagen, und innen drin, also man hat praktisch Nägel in das Innere reingeschlagen, also von außen so reingehauen und innen drin sind dann die ganzen Nägel. Und da liegt dann ein Mensch drin und dann wird er einen Berg runtergeschubst. Und ich meine, das wird hier ungefähr, also es wird nicht genauso erklärt, sondern es heißt einfach nur, dass er durch Nägel zerrissen wird. Und das ist einer seiner Martyrien. Und das Zweite, was hier angesprochen ist, nämlich, dass er mit Fackeln verbrennt ist und dann so, dass man die Wunden, nee, ich glaube, die Venen und so weiter, sieht durch das, durch die Haut, dass es so dünn geworden ist. Und dann diese Wunden wurden dann auch noch mit Salz eingerieben. Kann man gut schlafen, auf jeden Fall. Nee, aber jetzt erscheint ihm Gott und als nächstes kommt der Zauberer.
Wir hören schon, er wurde übel zugerichtet, hat alles nichts geholfen. Jetzt engagieren sie einen Zauberer, der ihn vergiften soll. Und bietet ihm einen Wein an, einen vergifteten Wein. St. Georg macht aber einfach ein Kreuzzeichen drüber, trinkt ihn und überlebt. Darauf bietet er ihm dann noch einen stärker vergifteten Wein an, Kreuzzeichen, überlebt wieder. Und darauf bekennt sich der Zauberer zum Christentum und wird als Folge enthauptet. Was ich.
Weil er gesagt hat, dass er Georg in die Knie zwingen wird und wenn er es nicht schafft, dass er enthauptet werden soll.
Ich finde es aber ein bisschen inkonsistent oder komisch, dass St. Georg nicht gleich enthauptet wird und der Zauberer irgendwie schon. Aber natürlich, sie wollen ihn erstmal zu einem Geständnis bringen, St. Georg. Und der Zauberer hat hier sein Wort gebrochen, im Prinzip.
Ja.
Darauf wird er noch mehr gefoltert. Wenn du da jetzt drauf eingehen willst, hier ist deine Stelle. Ich kann
Ja.
nur sagen, macht nichts.
Nee, also einmal gerädert wird er. Dazu ist auch ein Bild am Georgenaltar. Aber in der Geschichte ist es so, dass das Rad einfach zerfällt und das passiert dann nichts. Also da wird eben kein Martyrium ausgesetzt. Aber auf dem Altar wird schon drauf gespannt. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Auf der anderen Seite wieder ein zweites Mal, was ihm angetan wird, ist nämlich, dass er eine Badewanne hat und das wird mit heißem Blei vollgefüllt. Aber wenn er ein Kreuz drüber macht, ist es wie ein normales Bad.
Ja, heute denkt man zu Bleivergiftung.
Woher haben die so viel Blei eigentlich? Das frage ich mich eigentlich, aber egal. Weiter
Stimmt,
im
ja.
Text.
Also hat alles nichts gebracht. Jetzt beschließt der König, es mit Freundlichkeit zu versuchen. Und zwar bietet er ihm einen Deal an, dass wenn er seinen Göttern opfert, dass er dann sozusagen begnadigt wird, befreit wird. Und Georg willigt auch erst darauf ein. Daraufhin versammelt sich die Stadt, feiert ein Freudenfest. Und als es dann aber soweit kommt und er im Tempel dasteht, verflucht er die anderen Götter und die heidnischen Götter und den Tempel. Und Gott zerstört dann schließlich auch den Tempel mit Feuer, glaube ich, oder?
Ja, also irgendwie ein Erdbeben hört sich so ein bisschen so an und eigentlich wie eine riesige Explosion einfach. Aber ich finde es auch interessant, ja, St. Georg kommt dann wieder zum Richter und dieser Dakanius heißt er ja, er sagt so, oh, das ist aber ganz schön schlecht, dass da alles passiert ist, aber du hast noch nicht so die Götter, in der Hilfe meiner Götter, werde ich dich trotzdem in die Knie zwingen und Georg so, naja, also die haben sich ja nicht mehr selbst schützen können, wie denkst du, dass sie dich jetzt noch schützen können? Aber also St. Georg wird dann einfach zum Hinrichten geführt.
Ja, davor ist noch, also das hast du gerade gut gemeint so, oder gut zusammengefasst. Da kommt dann aber jetzt die Stelle, also dieser Satz, wenn, wie sollen dir deine Götter helfen, wenn sie
Sich nicht
sich
mehr selbst
selbst
helfen
helfen
können.
können, so wenn sie
Ja.
selbst ihren Tempel nicht retten können. Und daraufhin wird dann die Frau vom Richter
Ah ja, stimmt.
entschließt sich dann zum Christentum zu konvertieren, was finde ich durchaus eine Bemerkung wert ist.
Ja,
Und die
klar.
wird dann darauf, also das gefällt dem Richter natürlich gar nicht, befiehlt sie an den Haaren hängen zu lassen und sie macht sich Sorgen, weil sie dann immer noch nicht getauft ist, ob sie dann in den Himmel überhaupt kommt. Und Georg antwortet ihr: Sei unverzagt, liebe Tochter, die Ausgießung deines Blutes wird deine Taufe sein und deine Krone.
Ja,
Also
diese
sehr brutal, sie wird
Märtyrerkrone.
dann durch ihr Blut getauft. Und dazwischen auch noch so eine kleine Metastelle, wo er den Ambrosius in seiner Präfatio zitiert, wo Ambrosius Georgius, wie er schreibt, als einen ja, sehr tapferen Streiter Christi preist.
Und das macht er auch. Und jetzt ist es eben an der Zeit, dass dieser tapfere Streiter Christi hingerichtet wird. Und da kann er jetzt irgendwie nichts mehr dagegen machen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, so Märtyrer, alles gut, die können alle Folter ertragen, aber gegen einen Henker hat dann Gott irgendwie jetzt nicht mehr so viel zu auszurichten. Aber er stirbt dann denn. Märtyrer tot und kommt dann in den
Also
Himmel.
wie ich das verstanden habe, soll Georg ja durch die Stadt geschleift werden und dann enthauptet werden. Und dann
Ja.
betet er zu Gott und dann kommt auch irgendwie die Stimme vom Himmel und dann wird er sofort enthauptet irgendwie. Also ich habe das nicht 100%
Ah.
verstanden, ob jetzt dann Zeitsprung ist oder ob der einfach ohne große Zeremonie enthauptet wird oder wie das ist. Aber einmal
Ja.
das, also er wird dann ohne dieses Schleifen durch die Stadt auf jeden Fall, das findet nicht statt, enthauptet. Und zum anderen fällt dann Feuer vom Himmel auf den Richter Dacianus. Also klar, Gott hat nicht seinen Tod verhindert, so, aber er hat schon was gemacht, so ist nicht.
Ja, okay.
Und dazu
Und
wird
das
ihm
soll.
gesprochen, was ja auch nicht allen Leuten passiert, nur Mose oder so.
Ja, das passiert alles im Jahr 217. Also wir haben hier im Text auch eine Referenz zu, wann das alles passiert sein soll. Nochmal, also man hat ja durch das Angeben der Kaiser auch eine definierte Zeit. Das will ich ja gar nicht sagen, aber hier nochmal wirklich die richtige Zeit.
Ich
Und
finde auch cool, dass immer so eine sekundäre Quelle noch hergezogen wird. Also zum Beispiel zu
ja.
diesem, dass die Frau zum Christentum konvertieren wollte, das bestätigt er auch nochmal, indem er hier nochmal den Ambrosius zitiert.
Ich finde es auch irgendwie, das ist schon fast eine historische Abhandlung oder halt eine Studie, so, aber halt religiös, weißt du, was ich meine? Weil hier oben ist Abstract, wo es um die Person gibt und man hat so eine Einführung, so das Setting und dann kommen die Geschichte und es wird auch noch belegt und so. Irgendwie ist es schon fast wissenschaftlich, aber
Das
auch
ist
irgendwie gar
kein Bibeltext, aber Theologie, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Wissenschaft bezeichnen kann, aber
nicht. Theologie.
ja,
Okay.
da müsste ich mich jetzt nochmal informieren, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber hat er durchaus vielleicht mal einen Stellenwert von der Wissenschaft gehabt, ich weiß nicht, wie das gerade
Ja,
eben einfach.
bestimmt. Ja, auf jeden Fall, das war, ich weiß, es ist ja auch so, dass hier praktisch die Geburtsstunde, sage ich mal, von diesem Nothelfer St. Georg ist, weil er eben sagt, jeder, der in einer schlechten Situation ist, soll mich anrufen können und dann soll er auch Hilfe bekommen. Und das ist eben das, was er zum Herrn betet, bevor er enthauptet wird.
Ja, und danach kommt jetzt noch so eine kurze Anmerkung zu den, also von einem gewissen Gregorius von Tours zu den
Cool.
Reliquien von St. Georg. Und ich glaube, da können wir jetzt einen kleinen Sprung machen.
Genau. Also erstmal zur Geschichte. Man sagt nämlich, die werden von Italien nach Deutschland gebracht praktisch, also über die Alpen. Und wenn sie übernachten, Männer, die die Reliquien tragen, werden die noch schwerer. Diese Reliquien, also müssen sie was raustun, um sie wieder weitertragen zu können. Und jetzt kommen wir wirklich zu der Geschichte, wie sie wirklich passiert ist. Also der Mainzer Erzbischof und Reichenauer Abt Hatto der Erste hat vom Papst 896 in Rom die Georgsreliquien bekommen. Und seitdem werden diese in der Georgskirche auf der Reichenau verehrt.
Den wir zu Beginn schon mal kurz erwähnt
Genau.
und auch gemeint, dass da jetzt ein kleines Special, wenn man so will, zukommt.
Genau.
Also ich war auch schon mal in dieser Kirche. Philipp hat die Möglichkeit, die recht bald zu besuchen.
Also würde ich sagen,
Schreiben wir mal zu Außenreporter Philipp, oder?
genau, zum zukünftigen Philipp. Also, ich bin jetzt hier direkt vor der Kirche, vor der St. Georgskirche auf der Reichenau und ein bisschen beschreiben. Also, es ist ein gelbes Kirchengebäude, eine eher kleine Kirche und fast schon unscheinbar, muss ich sagen. Es ist ein spätkarolingisches und ottonisches Kirchengebäude und ist da, zählt das dadurch zu den ältesten Georgskirchen in ganz Europa. In der unterirdischen Krypta soll ein Schädelstück des Heiligen St. Georgs aufbewahrt werden. Und das ist die einzige Kirche, die so gut erhalten ist. Und wir werden auch später noch hören, was man da drin alles so sehen kann. Seit 2000 ist das hier Weltkulturerbe und das Weltkulturerbe. Und die Kirche wurde von dem Abt Hatte der Dritte, das war ein Reichenau-Abt, und dann auch der Mainzer Erzbischof. Und Erzbischof bedeutet, dass man den Kaiser wählen kann, gegründet und gebaut. So, und jetzt gehen wir einfach mal in die Kirche hinein. Und man geht hier ganz vorne rein. Hier geht man dann durch, öffnet das hier. Und dann kommt man erstmal in einen Vorraum. Sieht auch sehr romanisch aus mit diesen kleinen Fenstern, mit dieser tiefen Holzdecke. Und jetzt gehen wir durch die sehr filigran gestaltete tatsächlich Tür, Holztür in die Kirche hinein. So, ich bin jetzt hier in der Kirche. Und wenn man jetzt die Kirche anschaut, man kommt hier rein und hat erstmal so eine Kuppel, wo man reinkommt und sieht die Kirche. Es ist ein sehr großes Hauptschiff hier und links und rechts sind zwei kleinere Seitenschiffe angebracht. Die Seitenschiffe haben auch Holzdecken und im Mittelschiff gibt es auch eine Holzdecke, die wunderschön bemalt ist, mit einem so grob bemalt mit einem grünen Muster und außenrum sind quadratische Holzplatten, die auch ein bestimmtes Muster haben. Die sind schwarz und haben ein goldenes oder gelbes Muster. So, was noch bemalt sind, und das sticht als erstes hier raus, sind die ganzen Seitenwände, die zu den Seitenschiffen gehen. Die stehen auf Säulen und zwischen den Säulen oder auf den Säulen sind Brustbilder von Äbten abgebildet. Darüber gibt es so auch wieder spezielle Muster. Die sehen auch wunderschön aus, sind so gelb, rötlich und quadratisch, Parallelogramm. Muss man sehen. Auf jeden Fall, über diesem Band, dieser Muster, gibt es insgesamt 8 Bilder aus der Bibel. Und wenn man jetzt auf der Nordseite, die dem Wasser zugewandt ist, die 4 Bilder sieht, man fängt beim Eingang an und geht dann im Uhrzeigersinn herum, sieht man als erstes die Heilung des Besessenen von Gerasa. Dann kommt die Heilung des Wassersüchtigen. Beruhigung des Sturms auf dem See Genezareth ist dann das dritte Bild. Und das letzte, was man in der Reihe sieht, beim Altar hinten, ist die Heilung des Blindgewordenen. Diese 4 Bilder haben alle so ein Wassermotiv, macht ja auch irgendwo Sinn. Das ist die Seite, die dem Wasser zugeordnet ist. Auf der anderen Seite, der Südseite, dort wo der familiäre Friedhof ist, haben die Bilder ein anderes Thema. Als erstes kommt beim Altar wieder, in dem Uhrzeigersinn herum, die Heilung des Aussätzigen, dann die Auferweckung des Jünglings von Nain, dann die Auferweckung von Jairi Töchterlein und dann die Auferweckung des Lazarus. Und die haben was mit Auferweckung zu tun, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn das die Seite des Friedhofs ist. Oben drüber zwischen den Fenstern, die auch wieder wunderschön bemalt sind, sind die 12 Apostel abgebildet. Und wenn wir jetzt nochmal ganz nach links hinten in die Ecke gehen, bevor wir ins Seitenschiff reingehen, sehen wir noch eine ganz besondere Wandmalerei. Diese zeigt ein Kuhfell, das von 4 Teufelein auseinandergezogen wird. Und dort steht drauf, es ist ein Gedicht, das besagt, ich will hier schrieben von diesen Typen, Weiben, was hie wird pla, pla gesprochen. Fippings in der Wochen, was wird alles wohl getan, so wird es für die Richter brat. Das ist natürlich kein richtiges Deutsch. Hier nochmal die deutsche Übersetzung. Ich will hier von den dummen Weibern schreiben, was hier an bla 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 die ganze Woche geredet wird. Dessen wird gedacht zu werden, wenn es einmal vor dem Richter steht. Und das soll, das ist ein Spottbild aus dem 14. Jahrhundert, und das soll das Geschwätz der täuben Weibern, der törichten Frauen also kritisieren. So, und als letztes noch zu den Georgs-Reliquien. Die sollen hier in der Krypta sein. Das Problem ist nur, man kommt nicht in die Krypta. Das heißt, ich verabschiede mich hier aus der St. Georgskirche auf der Reichenau. Also war auf jeden Fall eine interessante Kirche, würde ich sagen.
Zurück im Studio.
Und jetzt würde ich sagen, der letzte Teil, der noch bleibt, ist lang nach seinem Tod, von Georgs Tod. Nämlich, es geht um den um einen Kreuzzug, ob das jetzt welcher Kreuzzug das ist, dazu kommen wir gleich noch. Aber da geht es eben darum, dass die Christen vor Jerusalem stehen, es belagern und sie kommen oder sie trauen sich nicht, weil sie denken oder auch weil es so ist, dass die Sarazenen, die in Jerusalem sind, sehr stark sind und das, sie trauen sich nicht anzugreifen, weil sie eben so stark sind. Aber
ja, ein bisschen vorher, der erscheint ihnen vorher schon mal und er meint, sie sollen seine Gebeine mit sich führen, gen Jerusalem. Und wenn sie das dann machen, dann hilft er ihnen
was
dabei. Und das passiert dann auch. Jetzt kommst du wieder.
Und St. Georg erscheint dann in weißer Rüstung mit rotem Kreuz. Und das ist dann das Georgskreuz, das wir auch in sehr vielen Ländern auf den Flaggen vieler Länder sehen. Zum Beispiel England ist das wahrscheinlich das bekannteste oder auch Georgien. Kurzer Fun Fact. Georgien wurde nicht nach unbedingt Georg benannt, aber es gab schon vorher in Georgien so eine mystische Figur und Georg, dieser heilige Georg und diese mystische Figur, diese heidnische Figur, wurden dann zusammengefügt praktisch und das ist dann der Gründungsgedanke von Georgien und deswegen gibt es auch in Georgien oder auf der Flagge von Georgien ein Georgskreuz. Okay, auf jeden Fall nehmen die Christen dann Jerusalem ein und das passt dann auch. Das ist dann
das
auch der letzte Satz.
Das Ganze ist auch, oder wird auch indirekt zitiert aus der Historia Antiochena. Ja.
Und
das ist ja auch wieder eine sekundäre Quelle.
Genau, und
vielleicht noch auch eine kurze Anmerkung zu diesem Kreuzzug-Gedanken. Das kann man natürlich auch sehr kritisch sehen, das sollte man vielleicht aus heutiger Zeit sehr kritisch sehen, dass jetzt hier, das wird ja im Prinzip verherrlicht. Also wir haben jetzt hier einen Heiligen, der den auf der Heiligen Sohn des Kreuzzugs hilft. Das muss man natürlich aus heutiger Zeit sehr kritisch sehen. Ja.
Ja. Aber wir wissen, weil sie eben Jerusalem einnehmen, ist das wahrscheinlich der erste Kreuzzug, weil nur der erste Kreuzzug von 9 war militärisch erfolgreich, alle anderen waren nicht militärisch erfolgreich. Genau. Aber das wäre es jetzt mit der Legende Aurea.
Ja, so gesamtinterpretationsmäßig, was sagst du dazu? Geht's dir gefallen?
Also, ich muss es vergleichen mit der Nikolaus-Legende, haben wir hier eigentlich nur zwei richtige Geschichten. Einmal mit dem Drachen, einmal das Martyrertum.
Gut, als Geschichte könnte man auch diese Kreuzzugs.
Ja, das habe ich mir
also,
auch noch.
Im Nikolaus gedacht. Waren öfter mal solche Sachen, die in die Richtung gegangen sind.
Ja, genau. Also da hat man eigentlich nur ein, zwei Geschichten gehabt bei Nikolaus und dann ist er gestorben und dann kamen noch ganz viele Erscheinungen, wo ich mir dachte, ja gut, okay, kann jetzt passiert sein oder nicht passiert sein, aber das ist jetzt wirklich eine Legende, wo ja auch, ich sag mal, was passiert. Und ich meine, es ist so vage gehalten und es ist so lang her, Das kann gar nicht so passiert sein, wie es da steht. Also, ich glaube, die Frage ist nicht, gab es jetzt wirklich diese Martyrien, sondern eher, hat eine Person namens Georg in dieser Zeit, in diesem Land dort gelebt? Und apropos Land, dieser Dacianus, der da angesprochen wird, den gab es wirklich. Also, es war ein
Okay.
Statthalter. Aber der war auf der Iberischen Halbinsel, also dem heutigen Spanien. Und das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir eigentlich von Georg wissen, nämlich dass er in Kleinasien, in der Türkei war. Und auch diese Drachengeschichte ist auch nicht in Spanien passiert. Also da passt halt auch
Das
irgendwie.
wird ja schon in der Einleitung von der in der Legende Aurea zum St. Georg aus dem 13. Jahrhundert wird es auch schon erwähnt, dass es hier widersprüchliche
Genau.
Hier wird Dacianus als Perserkönig genannt.
Ja.
Und da wird schon gesagt, dass das nicht so ganz hinhauen kann mit diesen Daten da. Nee, ich fand das sehr spannend, dass man hier dieser legendenhafte Charakter, den man da auch schon öfter gehört hat, wirklich sehr rauskommt. Also allein schon durch die Gegenwärtigkeit eines Drachens kommt man ja gar nicht drum rum, um sich Gedanken um die Echtheit zu machen.
Ja.
Und natürlich auch die Frage, was man dann daraus mitnehmen kann. Und damit können wir sagen, haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben oder was uns gebracht hat. Wollen wir das getrennt und zusammen machen?
Ich glaube, das können wir diesmal zusammen machen, oder?
Okay, ja, dann ist auch schon lang genug geredet. Da habe ich zwei Sachen zu. Ich fand einmal spannend, dass es so ein Mix aus verschiedenen Zeiten, vielleicht auch aus verschiedenen Kulturen, verpackt in einer großen Geschichte oder einer großen Legende war. Und zum anderen, das haben wir auch schon mal kurz angemerkt, aber hier nochmal rausgezogen, sehr bewusst gemacht, noch, dass es sich um ein fast schon wissenschaftlich vergleichendes Arbeiten im
Mhm.
Mittelalter handelt, das ich sehr
Ja.
cool fand, mal von so einem alten Text zu sehen. Also da haben die Leute auch schon wissenschaftlich kritisch gedacht, natürlich mit einer gewissen anderen Wertehaltung, sage ich jetzt mal, oder religiösen Einstellungen, als vielleicht Wissenschaftler das heute machen oder machen sollten. Hast du noch was, einen Trinkgeld dazu zu geben?
Nö, das passt schon. Das passt.
Okay, dann sage ich, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal für die Naschsüchtigen unter euch. Wir können noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine, war dann oft nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage stellen.
Gut, dann fange ich einfach mal an.
Okay.
Also, das ist schon eine sehr, nicht sehr ernste Abschlussfrage.
Gut.
Wir hatten es doch mit den ganzen Martyrien. Wenn du dir jetzt eine von denen aussuchen müsstest, welche würdest du nehmen von den Martyrien?
Sag mal ein paar, die zur Wahl stehen.
Okay, also wir haben als erstes mit Nägeln zerreißen. Also du wirst in ein Fass gesteckt mit den Nägeln und dann wirst du runtergerollt. Dann du wirst praktisch verbrannt und dann wird auch noch Salz reingerieben. Sehr geil. Gib den Wein. Gut, sagen wir, du stirbst nicht, sondern du kriegst halt übel krass Bauchschmerzen und so. Dann gerädert. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, du wirst so an ein Rad gebunden.
Kannst schon aufhören, du. Ich mach den Sokrates. Ich gönn mir den Schierlingsbecher.
Okay, cool.
Ich glaube, das ist definitiv die angenehmste Art von denen allen da jetzt zu sterben. So gesehen fast schon gnädig, dass sie den Zauberer da bitten, seine Zauberkünste
Irgendwie komisch, dass es
anzuwenden.
ein Zauberer ist. Ich dachte, oh ja, jetzt wird's richtig krass und gibt ihm einfach nur Gift. Erst Gift, das nicht wirkt, dann nochmal Gift, das nicht wirkt. Das war schon ziemlich lame. Also.
Ja, und dann wird auch noch Christ, du.
Ja. Ja,
Welches, also, nee, also ich würde den Sokrates machen. Was würdest du denn wählen?
also ich würde einfach heißes Blei nehmen, weil wenn ich ein Kreuz drüber mache, ist es wie ein normales Bad, also ein bisschen Wellness, so.
Ja, okay, also da würde ich mich dann vor den Langzeitfolgen scheuen.
Gut.
Ist nicht neulich irgendwo erst mit Bleivergiftung, dass irgendwie
Ja,
das.
das war der Suidger, der Bischof von Bamberg,
Ja.
ist ja auch Papst dann geworden. Der wurde dann Clemens II. Und Jetzt ist natürlich die, also der ist dann gestorben. 1046 ist er Papst geworden und 1047 ist er gestorben. Und woran ist er jetzt gestorben? Also, man hat ja dann eine Autopsie gemacht und da hat man eine ganz schön hohe Bleikonzentration gefunden. Und jetzt ist die Frage, wie kam das Blei in die Person rein? Es kann natürlich sein, dass jemand ihn vergiftet hat mit Blei, aber es ist auch eine sehr schleichende Vergiftung, das merkt man jetzt nicht so sofort. Oder was auch wahrscheinlich ist, ist nämlich, dass man einfach zum Beispiel man hat Bleizucker verwendet, um Wein zu süßen. Und dieses Blei im Zucker ist giftig, weil es Blei ist. Und wenn man das nimmt, dann ist es auch halt jedes Mal ein bisschen, dann stirbt man halt auch irgendwann dran. Oder auch in den ganzen Bestecken war auch Blei drinnen. Und es hat sich dann einfach ins Essen gemischt, also rausgelöst und ins Essen gemischt. Und dann hat man auch eine schleichende Bleivergiftung. Auch nicht so geil.
Ja, ich habe damals schon erwähnt, dass dieses Bleivergiftungsphänomen bekannt vorkommt, und zwar von einem Schiff, die auf der Suche nach der Nordwestpassage waren. Und ich habe mich damals nicht erinnern können, wer das war. Ich habe jetzt mal so ein bisschen blöd rumgegoogelt, wenn du das gerade nebenbei erzählt hast. Und ich meine, dass es die Schiffscrew um John Franklin herum war, die dort, wo man auch, also die auch im Eis dort auf der Nordwestpassage elendig verendet ist, wo man eben Historiker auch vermuten, dass sie eigentlich nicht an
Unterkühlung oder so.
Nahrungsmittelknappheit oder sowas gestorben sind, weil man sich da immer gefragt hat, hey, was war eigentlich das Problem, sondern weil das ganze Besteck und ich glaube sogar die Dosen und so alle irgendwie mit Blei versiegelt waren oder aus Blei waren, dass die dann an der Bleivergiftung da eben gestorben sind und nicht an irgendwelchen anderen Widrigkeiten in dem Nordpolarmeer. Gut, das war jetzt sehr abgewichen vom eigentlichen Thema. Aber kommen wir mal zu meiner Abschlussfrage, die wieder sehr mit dem Thema zu tun hat und die du vielleicht sogar ernst beantworten könntest, aber auch nicht musst. Und zwar habe ich ja schon in meinem Vorgeschmack auf die Geschichte erwähnt, dass die Geschichte mal, ja, also aus dem Kalender gestrichen würde, sozusagen, von der katholischen Kirche sozusagen unkanonisch war, wenn man so will. Also der war natürlich immer noch Heiliger und sowas, hatte auch eine riesen Tradition, aber halt man für eine Zeit lang so ein bisschen raus war. Und deswegen, du bist Papst. Würdest du die Geschichte entfernen oder würdest du die drin lassen? Aus dem Kalender oder generell aus dem Kanon?
Also ich meine, würde ich die drin lassen, würde ich die
Musst du nicht
rauslöschen?
ernst
Ich meine,
beantworten. Das ist eine
ja,
schwere Frage.
also um die ernst zu beantworten, müsste ich mir wirklich, ich meine, ich würde nicht verstehen, warum die rausgenommen wird, weil ich meine, wenn das keine sichere Quelle ist, oder nicht, wenn es, anders gesagt, wenn diese Geschichte nicht belegt werden kann, ich meine, dann kann, wie welche andere Geschichte kann dann belegt werden? Weißt du, was ich mich dann, das würde ich mich dann
Ja
fragen.
gut, aber sie hat einen Drachen. Also.
Wow. Man könnte auch sagen, der hat Gift getrunken und überlebt. Hä?
Ja,
Oder
gut, also
da
wenn du
gibt es irgendwie Gott oder
Papst
so.
bist, dann glaubst du da ja schon an ein Wunder.
Jesus ist übers Wasser gelaufen. Also, macht das Sinn? Kann ja irgendwie nicht sein.
Philipp, du verletzt gerade religiöse Gefühle von
Okay,
verschiedenen Leuten.
lass mich das mal. Ich meine, ich glaube auch eher, also um das kurz noch auszuführen, zum Beispiel diese Geschichte mit Wasser, dass er übers Wasser läuft und das mit 5 Fischen und 5 Broten tut er 5000 Leute ernähren, ist natürlich immer symbolisch gemeint. Und so ist dann wahrscheinlich auch dieser Drache symbolisch gemeint oder ist es irgendein Naturphänomen? Ich meine,
Weiß
giftige
ich
Ente.
nicht so ganz. Weiß ich nicht so ganz tatsächlich. Also da müsste man sich etwas mit Heiligen auskennen. Aber die Sache an Heiligen ist ja eigentlich im Vergleich zu jetzt irgendwelchen biblischen Geschichten, dass die Personen ja wirklich gelebt haben. Also es gibt ja auch heute noch Heilige. Und du kannst jetzt nicht hergehen und was eine heutige heilig gesprochene Person oder halt vor 100 Jahren, die vor 100 Jahren gelebt hat, und da ein Wunder vollzogen hat, das nur als symbolisch betrachten. Das wär,
Okay, ich
also weißt
glaube.
du, was ich hinauf will? Ich glaube, da ist schon eine Unterscheidung zwischen Sachen, die Jesus getan hat und die jetzt Heilige tun.
Ja, ich glaube, ich beantworte einfach deine Frage, und damit hat sich das Thema, oder?
Okay, ich würde auch noch meine Antwort dann zum Besten geben, aber ja,
Also,
jetzt bist erstmal du dran.
ich würde sagen, wenn ich Georg, wenn ich, wenn mein Papstname Georg wäre, würde ich es nicht drin lassen, würde ich es drin lassen. Und wenn ich nicht Georg heißen würde, würde ich meinen Namenstag ein bisschen pushen.
Okay,
Was ist deine
kreative
Antwort?
Antwort. Also, wir haben ja schon festgestellt, mit den ganzen, wie heißt es, Märtyrien,
Ja.
die Geschichte ist sehr brutal. Und also, ich würde sie im Kanon drin lassen, aber ich finde es aus Jugendschutzgründen nicht vertretbar, die weiter zu verbreiten. Und deswegen würde ich sie auf den Index setzen.
Geil, im Kanon drin, aber auf dem Index.
Gibt es
Das
doch bestimmt
funktioniert.
irgendwo so ein geheimes Regal im Vatikan, oder?
Ich glaube nicht
Mit
nur ein
den
Regal. Aber
Büchern, die auf dem Index sind.
ich glaube, bevor wir noch mehr zensiert werden vom Vatikan, würde ich sagen,
Noch ein
das war
Kulis einer
Spargel auf
leckeren Bussi von Konrad.
und von Philipp, das war Spargel auf dem Balkon und wir hören uns das nächste Mal.
Bis zum
Ciao.
nächsten Mal. Ciao.